Wir sind zurück aus der Sommerpause und wir hoffen, dass ihr, liebe Fans, den verpassten Aufstieg in die zweite Liga einigermaßen verdaut habt und Bock habt, mit uns in die neue Saison zu starten. Wir sprechen heute in der ersten Folge vor allem über das Personal. Wir schauen, welche Transfers hat Rot-Weiß Essen schon getätigt, wo ist noch Bedarf, wer verlässt den Verein. Auch da hat es in der Woche einige, ja, ich sag mal, überraschende Meldungen gegeben. All das gibt's heute bei uns in der Folge.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei einer neuen Folge. Ja, wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Willkommen zurück, willkommen euch beiden. Die altbekannten Hallo. Gesichter, ich stelle sie trotzdem nochmal vor. Christian Brausch vom Reviersport. Hallo. Martin Herms, unser RWE-Reporter bei der WAZ.
Hallo.
Ich bin Kira. Ja, wir haben jetzt ein paar Wochen Pause gemacht, mussten, glaube ich, das Saisonfinale alle mal ein bisschen sacken lassen, ein bisschen durchschnaufen. Ihr Fans musstet wahrscheinlich ja auch das erstmal verarbeiten, was da passiert ist gegen Greuther Fürth. Aber wir wollen jetzt ja so langsam mal nach vorne blicken, denn es wird wieder trainiert in Essen und ja, wollen mal gucken, was gerade so los ist und melden uns deswegen wieder zurück. Ja, Martin, ich habe es gerade gesagt, es wird wieder trainiert Samstag bei sehr hohen Temperaturen, Trainingsauftakt. Du hast dir das Ganze mal angeguckt. Was war los? Was sind deine ersten Eindrücke? Wie geht's dir? Wie gut tat dir die RWE-freie Zeit?
Ach ja, so richtig RWE-frei hat man ja nie, weil man ja ständig auch kontaktiert wird und so. Und irgendwie bleibt man immer im Thema. Ja, ich war Samstag da und es war eine sehr, sehr schweißtreibende Angelegenheit. Man hat ja kaum einen Schattenplatz gefunden. Das war schon hart so bei 38 Grad. Also tat mir schon die Spieler leid, die da auf den Rasen mussten. Auch wir haben sehr, sehr viel geschwitzt. Aber ja, lag vielleicht auch dann daran, dass, was heißt nur, aber es waren jetzt nicht so viele wie im letzten Jahr beim Trainingsauftakt dabei. Letztes Jahr waren es so um die 1500. Jetzt haben wir so auf 1000, 1200 geschätzt. Ich finde, aufgrund der Temperaturen dann trotzdem noch eine beachtliche Zahl. Es hat sicherlich auch noch andere Gründe. Natürlich endete die letzte Saison mit einer herben Enttäuschung, auch wenn es eine gute Spielzeit war. Aber ich glaube, das halte schon nach, so dieses Drama in Fürth. Und dann ist es natürlich auch immer eine Sache der Personalien. Ich erinnere mich noch gut daran, kurz vor dem Trainingsauftakt der letzten Saison hatte man Marvin Obus, den damaligen Heilsbringer und Hoffnungsträger, verpflichtet. Das hat er nochmal so richtig Euphorie ausgelöst, so diesen Wow-Transfer, den hat es ja bisher eher noch nicht gegeben, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich glaube, es herrscht schon so eine gewisse Unsicherheit, Nervosität bei den Fans, man weiß auch nicht so richtig, in welche Richtung geht's jetzt in der kommenden Saison. Natürlich wenn du Dritter wirst, hast du natürlich das Ziel, dann aufzusteigen. Ist ja klar, das ist die klare Erwartungshaltung der Fans. Das muss natürlich auch der Anspruch des Vereins sein. Aber letztlich kann man das überhaupt noch nicht prognostizieren, weil man eben noch nicht weiß, wie diese Mannschaft dann in Gänze aussehen wird. Und ich glaube, so diese Nervosität prägt so ein bisschen das Fan-Dasein momentan. Das hat man dann auch gespürt.
Christian, wie nimmst du gerade die Stimmung an der Hafenstraße?
Man ist erwartungsfroh, aber auch irgendwie ein bisschen ungeduldig. Mhm. Wir wurden jetzt auch in den Wochen, es ging ja nur um Transfers eigentlich. Ne? Die WM ist nebenbei, sage ich mal so, und der Revierfußball, der elektrisiert die Leute dann doch noch mehr als vielleicht das ein oder andere Spiel fernab aus Europa. Und es war eine Ungeduld zu spüren. Wir wurden oft angeschrieben, wann passiert denn endlich was, wann holt man was. Man wurde mit Gerüchten konfrontiert, was ist daran. Also die Leute wollten einfach vor diesem Auftakt Namen sehen, sie wollten noch Neuzugänge haben, um vielleicht in eine etwas gelöstere Stimmung zu kommen. Und die wurde jetzt ja dann kurz vor dem Trainingsauftakt auch erfüllt. Wobei ich auch glaube, dass da noch einiges mehr kommen wird. Und darauf warten die Leute wirklich gespannt. Man hat natürlich noch lange Zeit. Im Endeffekt, die läuft ja noch fast 2 Monate oder über 2 Monate, die Transferphase. Trotzdem möchte man ja meistens zum Trainingsstart sein Gerüst haben. Und davon war jetzt in den letzten Tagen noch nicht so viel zu sehen. Und deshalb war die Ungeduld, glaube ich, so dieser Faktor, der am ehesten das Ganze beschreibt.
Ja, wir können ja mal uns da so durcharbeiten und mal schauen, wer denn schon Neues auch mit dabei ist. Was gerade sonst so für Gerüchte gibt und wer vielleicht auch nicht mehr dabei sein wird. Ja, welche neuen Gesichter waren denn mit am Start? Und Martin, wie ist da so dein allererster Eindruck, auch generell bisher von den
Ja, man wollte ja jünger, dynamischer, athletischer, schneller werden. Ich glaube, so, das ist so der erste Wink mit den Transfers. Toni Menzel, 21 Jahre von Dynamo Dresden. Ayman Dardari, 21 Jahre, Leihgabe aus Augsburg. Janis Jettan, ich glaube, 23 von Waldhof Mannheim. Ja, schwer zu sagen. Das sind halt junge, entwicklungsfähige Spieler. Ich glaube, von Toni Menzel kann man schon einiges erwarten. Steht bei Dynamo Dresden unter Vertrag. Man hält da schon von ihm. Man wollte ihn auch nicht fix abgeben, sondern nur ein Leihgeschäft machen, weil man schon glaubt, dass sich dieser Spieler noch entwickeln kann. Leihgeschäfte haben ja schon immer ihre Wirkung erzielt bei Rot-Weiß. Das hat häufiger mal funktioniert und ich glaube schon, dass das einer werden kann. Ist jetzt aber nicht so 1:1 ein Torben Müsel. Er sagt, es ist eher so ein Typ Moustier im Box-to-Box-Spieler. Muss man sehen. Natürlich weiß man nicht so genau, was wird aus diesen Spielern so. Das sind jetzt keine gestandenen Profis, die sich schon bewiesen haben in höheren Ligen. Das sind mögliche entwicklungsfähige Spieler, die durchaus Potenzial mitbringen. Aber was natürlich noch fehlt, sind so diese Eckpfeiler, die man noch braucht. Man darf halt nicht vergessen, man hat wirklich Qualität verloren. Allein schon mit Müsel und Mizuta im Zentrum. Das fehlen mal eben 20 Tore. Ne? Plus Abiyama, der 10 Scorerpunkte gesammelt hat. Komplette Erfahrung mit Jasula, mit Schulz, mit Kraulich. Also da müssen sich schon wirklich noch ein paar finden, aber vor allen Dingen auch einige gestandene Profis. Die hat man bisher noch nicht verpflichtet, es hat noch nicht so funktioniert. Ein Lars Kehl wollte man haben aus Osnabrück, der sah es auch lange Zeit ganz gut aus. Letztlich hat er sich dann für die zweite Liga entschieden. Natürlich, dadurch, dass man nicht aufgestiegen ist, hatte man eben bei vielen Transfers dann schlechtere Karten. Kostli, auch ein Schröers von Aachen hat man angefragt, aber durch den verpassten Aufstieg hatte sich das dann eben zerschlagen.
Wie schwer ist es dann auch, diese Eckpfeiler zu ersetzen? Oder geht das überhaupt 1:1? Also über die Qualität von Torben Müsel haben wir viel gesprochen, aber eben auch, du hast Jasula angesprochen, der natürlich nicht mehr der Jüngste ist und aber einfach, glaube ich, auch emotional, haben wir ja viel drüber gesprochen, wie wichtig er auch für die Mannschaft war. Ja, wie schwer ist das jetzt, die Aufgabe, vor der die Verantwortlichen da stehen?
Sie ist ziemlich schwer, zumal man noch nicht so ganz genau erkennt, wie es am Ende aussehen könnte. Und der ein oder andere erfahrene Spieler, der wird natürlich auch gerne schon mal so ein Grundgerüst sehen oder dann wissen, in welche Richtung es genau geht. Also Fakt ist, Rot-Weiß hat auf jeden Fall das Geld. Du hast, glaube ich, auch schon mal geschrieben, man möchte sich so in die 8,5 Millionen Richtung bewegen, was den Etat für die erste Mannschaft angeht. Und damit ist man ganz vorne in der Liga. Düsseldorf kämpft gerade darum, dass man so bei 7,5 aktuell landet. Die versuchen natürlich auch noch da zu erhöhen. Rostock ist bei 8,5. Duisburg wird ein bisschen runterliegen, Aachen wird runterliegen. Also man hat das Geld und muss dementsprechend jetzt vernünftig schauen, wie man damit umgeht. Weil das erste Ziel wurde, glaube ich, schon so ein bisschen erreicht, was du gerade sagtest, junger, dynamischer, schneller. Aber man kann nicht ganz auf bestandene Spieler verzichten. Düsseldorf hat damit gerade angefangen, mit Schleusener, mit Heinz, mit Zimmermann, so ein Grundgerüst zu haben, an dem sich die jungen Spieler dann orientieren können. RWE macht es gerade so ein bisschen anders. Man hat schon 10 Spieler, die die U23-Regel erfüllen und muss jetzt so ein bisschen wirklich so ein paar Anker finden. Die gibt es auf jeden Fall. Also es gibt überall auch in der zweiten Liga erfahrene Spieler, die vielleicht merken sie es auch erst ein bisschen später, nicht mehr so zum Zug kommen, wie sie das selber wünschen. Und da muss man dann da sein und schauen, was genau zu dieser Mannschaft passt. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man halt auch das wirklich im Einklang macht, damit nicht der ein oder andere Spieler vielleicht nicht ganz zur Idee von Uwe Koschnert passt und dann sein Potenzial nicht so abrufen kann, wie das zuletzt der Fall war.
Man hat sich natürlich auch ein Stück weit selbst unter Druck gesetzt. Ne? Also Torben Müsel hat man natürlich noch mal zum Ende der Relegation ein Angebot gemacht, aber lange Zeit sah es halt so aus, als wollte man nicht mit ihm verlängern. Das heißt, man wollte sich auf dieser Position verbessern und muss natürlich erstmal einen besseren Spieler finden als Torben Müsel, so wie der gespielt hat in der Rückrunde. Dann hat man Tobias Kraulich ziehen lassen, auch da sehe ich noch nicht. Also auch da muss man erstmal einen besseren für finden. Michael Schulz war immerhin der Kapitän, kann ich aus sportlichen Gesichtspunkten aber nachvollziehen, dass man sich dann getrennt hat. Aber Fakt ist, man wollte auf gewissen Positionen eine Veränderung haben. Klar, Kaito Mitsuta hätte man gerne gehalten, der ist gegangen, aber da reden wir von einem Spieler. Dixon Abiyama ist das Gesamtpaket einfach zu teuer. Der ist ja noch bei Kaiserslautern unter Vertrag, hat auch den Wunsch geäußert, in der zweiten Liga zu spielen. Also den müsste man schon mit richtig viel Geld locken. Und da ist man der Meinung, da könnte man für weniger Kohle möglicherweise die gleiche Qualität bekommen. Aber Fakt ist, man hat sich dadurch so ein bisschen unter Druck gesetzt. Man wollte sich auf gewissen Positionen verbessern. Und das muss man jetzt erstmal noch erreichen. Wobei man natürlich auch sagen muss, wir haben jetzt die 3 Transfers angesprochen, in Summe sind es ja eigentlich schon 6 Transfers. Also man war jetzt auch nicht komplett untätig. Man darf ja nicht die Leihspieler vergessen, auch wenn das vielleicht so bei den Fans so ein bisschen untergeht. Aber Yannick Hofmann, Francis Beubery, zwei extrem wichtige Transfers,
ja, wie ich finde. Absolut positives Signal auch.
Ja, ne? Super positives Signal. Ich finde, die können wirklich so die nächsten Jahre an der Hafenstraße prägen. Kann ich nur empfehlen, Interview mit Yannick Hofmann, auch bei Social Media. Er hat da wirklich ein sehr emotionales Statement gegeben, warum er sich für die Hafenstraße entschieden hat. Er sagte, es sei ein Zuhause geworden, aber das spürt man bei ihm auch richtig. Der fühlt sich total wohl, auch in den Bars in Rüttenscheid. Also der ist da richtig angekommen hier in Essen, muss man wirklich sagen, könnte wirklich ein Führungsspieler auch werden. Francis Beubery, bin ich immer noch der Meinung, hätte der eine Relegation gespielt, dann hätte man es möglicherweise auch geschafft, auch ganz wichtiger Spieler. Jakacua Potocznik kann einer werden, natürlich ist er den Nachweis noch schuldig, weil er eben diese großen Verletzungsprobleme hatte, aber auch er kann ein sehr, sehr wichtiger Spieler werden. Also man hat jetzt wirklich kein Päuschen gemacht, man hat insgesamt 6 Spiele verpflichtet, aber natürlich fehlen noch so die richtig Großen.
Und hinter manchen Spielern steht da auch noch so ein bisschen so ein Fragezeichen. Also wahrscheinlich kommen wir auch die Saison nicht umhin, dass wir über das Stürmerthema sprechen. Das ist ja irgendwie immer so ein Dauerthema. Was ist zum Beispiel mit Marek Hansen?
Ja, das wird eins der spannendsten Themen in dieser Sommerpause sein. Er hat sich ein extrem hohes Standing bei Fans an der Hafenstraße erarbeitet. Er hat aber auch gemerkt über die ganze Saison, dass vielleicht sein Standing beim Trainer nicht so das Größte ist. Und das ist eben das große Problem. Er sieht sich, glaube ich, nach seinen vielen, vielen Toren jetzt so als eigentlich der Stürmer Nummer 1.
Zu Recht.
Er wird es aber nicht sein. Denn jetzt nach der Festverpflichtung von Chuba Potocznik muss schon viel passieren, dass nicht auf ihn gesetzt wird als Stürmer Nummer 1 in den ersten Spielen, wenn er gesund bleibt. Denn das wird auch mit Köln verabredet sein. Wenn er diese Leistung bringt, die man von ihm erwartet, dann ist er der Stürmer Nummer 1. In Köln sieht man ihn weiterhin als Bundesliga-Stürmer, deshalb hat man verlängert. In RWE, in Essen hält man große Stücke auf ihn, obwohl die Saison nicht perfekt lief, obwohl er oft verletzt war und auch nicht so oft getroffen hat. In den letzten Wochen war er auch, jetzt hat er in Fürth, hat er Pech gehabt mit seiner knappen Abseitsstellung. Aber klar ist, er wird als Stürmer Nummer 1 in die Saison gehen, wenn er die Vorbereitung gut durchsteht. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Marek Janssen sich das so lange mit anschaut. Also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie poltern wird intern, aber wenn sich irgendeine Möglichkeit für ihn ergibt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er die Flucht ergreifen wird oder dass er den Wechsel annehmen wird und dass man ihm auch in Essen vermutlich dann, wenn noch ein bisschen Ablöse fließt, wenig Steine in den Weg legen wird.
Ja, es sei denn, er will nach Meppen gehen, weil da gibt es ja eine Vorgeschichte in Sachen in Sachen Ablösesummen. Das würde ich mal gerne sehen, wie dann Rot-Weiß reagiert. Nein, natürlich ist der, Christian hat es ganz gut dargestellt, der Spieler ist unzufrieden. Er hat für sich eigentlich die klare Erwartungshaltung, dass er die Nummer 1 ist, dass er als Nummer 1 in die Saison geht. Er hat 14 Mal getroffen, war der effizienteste Torjäger der dritten Liga, haben wir schon oft drüber gesprochen. Aber die Relegation hat es gezeigt, ne? In der ganz heißen Saisonphase hat man nicht auf ihn gesetzt. Das hat natürlich am Spieler genagt, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Jetzt wird man halt sehen. Also er schaut sich schon mit seinem Berater auf dem Markt um. Was jetzt letztlich daraus wird, muss man sehen. Vielleicht gibt es da noch Redebedarf. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass der Spieler Rot-Weiß Essen helfen kann. Ich würde es wirklich begrüßen, dass man sich dann irgendwie darauf einigt, dass man sich an den Tisch setzt und dass man eine Lösung findet, weil er bringt halt eine Menge mit. So, ne? Also er ist wirklich gut, das hat er auch gezeigt. Du kannst ihn immer wieder bringen, auch von Anfang an, gerade bei Heimspielen. Er ist kopfballstark, er hat einen super linken Fuß. Er kommt super an, er ist so eine Art Publikumsliebling schon geworden, nicht nur eine Art, er ist einer geworden und deswegen, also ich würde es wirklich begrüßen, wenn er bliebe an der Hafenstraße, aber ich kann auch verstehen, dass er das Vertrauen vermisst. Es ging ja letzte Saison schon am Anfang los, nach der Vorbereitung war man überhaupt nicht mit ihm zufrieden, hätte man sich schon getrennt und das zog sich so ein bisschen durch die Spielzeit. Den Frust merkte man immer wieder. Aber ich habe ihn jetzt erlebt, also der sah richtig gut aus, ne? Der hat abgenommen, der sah drahtig aus und der hat einiges vor. Man kann nur hoffen, dass er das dann in Essen umsetzt und vielleicht dann auch aber, so, ja, das in positive Motivation umwandelt.
Ja, aber man hat trotzdem das Gefühl, es könnte halt auch so eine Baustelle sein, die sich über eine Saison dann wieder zieht, wenn man jetzt nicht irgendwo die Trennung
passieren, vollzieht. Ja.
Ne? Dann hast du ständig dieses Thema, auf das man angesprochen wird, das vielleicht auch intern ein bisschen belastet. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal so ein klarer Schnitt eigentlich dann die beste Lösung wäre, wenn es natürlich für alle Seiten passt auch.
Aber das würde dann wiederum Essen schon schwächen sportlich, ne? Also du musst,
klar, mit, wie bei
musst
Müsel,
mit drei Stürmern in die Saison gehen.
Du musst dann erstmal einen Ersatz finden, du brauchst dann wieder zwei neue. Genau, du brauchst dann
find mal einen, der besser ist. Der hat 14 Tore gemacht.
Keine Frage. Aber die Frage ist immer, wie sinnvoll ist es, in so eine Saison zu gehen, wenn Gott und die Welt wissen, dass zwischen Trainer und dem Spieler die Chemie einfach nicht so komplett passt. Das heißt ja nicht, der eine hat was gegen den anderen, aber dass man irgendwie diesen Spielertyp nicht so präferiert oder was auch immer da der Fall ist. Aber wenn man das weiß, dann ist es schwierig, in so eine Saison zu gehen mit so einer Ausgangslage. Und vielleicht kriegen sie es hin und strafen einen Lügen. Die Wahrscheinlichkeit, aber dass es eine Baustelle ist, die man oft negativ bewerten muss, ist größer.
Okay. Dann haken wir das Thema Jansen ab und schauen.
Erstmal.
Also es wird, wir werden.
Aber es ist ja nicht, das einzige Fragezeichen. Ne?
Nee, ich habe noch so Namen wie Bazzoli, Celebi auf der Liste, Brumme, Golz.
Ja, Brumme, Golz können wir kurz machen. Ich weiß, da wird, ich weiß nicht, wie oft ich angeschrieben worden bin in meiner freien Zeit. Was ist mit denen? Sind die jetzt weg? Jetzt kursierte mit Brumme auch so ein Bildchen angeblich von Sky produziert, dass er dann nach Münster geht. Also völliger Humbug. Also Fakt ist, die beiden Spieler stehen unter Vertrag. Ja, die haben Ausstiegsklauseln. Die könnten den Verein gegen eine recht geringe Summe verlassen. Aber die wollen beide nicht gehen. So, die fühlen sich wirklich pudelwohl an der Essener Hafenstraße. Die sind ja auch schon ein paar Jahre dabei und die wollen mit RWE aufsteigen. Daran wird sich jetzt erstmal nichts ändern. Natürlich ausschließen kann man es nicht, wenn jetzt irgendwie ein Kracherangebot käme. Sagen wir mal, Paderborn hätte wirklich ernst gemacht bei Golz und hätte ihm Angebot unterbreitet. Dann wäre das was anderes gewesen. Das ist auch völlig normal, aber die beiden bleiben dabei. Was die Leihspieler angeht, ja, da muss man natürlich erstmal sehen, was kommt. Ne? Also du kannst ja jetzt nicht die beiden wieder in die Wüste schicken und hast überhaupt noch keinen Ersatz. Ne? Also es gibt erst zwei wirklich fixe Innenverteidiger mit Rios Alonso und mit Ben Hünning. Und Bazzoli wird momentan in der Innenverteidigung eingeplant. Also müsste man erstmal noch zwei finden. Die hat man ja bisher noch nicht gefunden. Wobei ich sage, was soll sich groß ändern? Bazzoli ist ja kein Jugendspieler mehr, der Spielpraxis brauchte. Das ist die gleiche Situation wie vor einem Jahr. Ich glaube nicht, dass das irgendwie noch zielführend sein wird. Celebi muss man schauen, vielleicht als Backup für Bubari, ob er sich jetzt in der Vorbereitung beweist. Immerhin konnte er in Schweinfurt durchspielen, ohne große Verletzungssorgen. Muss man sehen.
Auch da bin ich theoretisch für einen Neustart. Das macht aus meiner Sicht jetzt wenig Sinn, bei Bazzoli und Celebi, wenn man jetzt wirklich sagt, wir möchten angreifen, wir haben durch bestimmte Maßnahmen den Etat nochmal erhöhen können und dann mit Spielern zu planen, die jetzt ein Jahr nicht da waren und auch jetzt nicht so alles an die Wand gespielt haben, dass man sagen muss, boah, da hat sich ja wirklich Grundlegendes geändert, da wäre ich dafür, dass man theoretisch auch dann nochmal da einen Neustart wagt. Felix Wienand ist noch so eine Nummer, ne, der eigentlich zu gut ist für eine dauerhafte Nummer zwei, der auch noch jung ist und der halt für sich jetzt irgendwie entscheiden muss. Ne, was will ich jetzt? Bin ich jetzt damit zufrieden, dass ich klar hinter Jakob Golz die Nummer zwei bin? Oder will ich spielen, mich weiterentwickeln? Denn irgendwann bist du so lange auf der Bank, dass du dann irgendwie auch vielleicht ein bisschen in Vergessenheit gerätst. Da bin ich noch gespannt, wie da die Entscheidung am Ende ausfallen wird. Und das waren die Fragezeichen, ne? Jansen, Torwart, die Leihspieler. Aber ist auch schon einiges noch zu tun auf jeden Fall oder einige Fragen zu beantworten. Und 7, 8 neue könnten dann am Ende, je nachdem wie die Entscheidung bei den Spielern ausfällt, auch noch kommen.
Wird ja noch einiges passieren.
Muss natürlich was passieren, wird auch. In dieser Woche ist auch noch ein Transfer geplant. Man möchte schon bis zum Trainingslager Mitte Juli ist so das Ziel, dass man zumindest so den Stamm stehen hat. Bis dahin wird es auf jeden Fall noch einiges tun. Aber wie gesagt, es ist schwer. Der Transfermarkt kommt jetzt so langsam ins Rollen. Ja. Waren 2, 3 Wochen echt Pause. Da hat sich aber auch bei anderen Vereinen jetzt nicht super viel getan. Und jetzt geht's ja los. Und wie gesagt, man hat schon 6 getätigt. Man muss noch ein paar Eckpfeiler verpflichten. Sagen wir mal so, Markus Stegmann und Christian Flüthmann, die ja für die letzten 3 Saisons zuständig waren als Kaderplaner, haben bisher gezeigt, dass sie es können. Also in 2 von 3 Spielzeiten hätte Rot-Weiß aufsteigen können. Sicherlich waren nicht immer nur gute Transfers dabei, da waren auch einige Flops, aber man hat schon gezeigt, dass man es hinbekommen kann. Jetzt hat man mehr Geld zur Verfügung, das ist ja das Positive daran und deswegen, also ich glaube schon, dass sie es können, aber um das final zu beurteilen, in welche Richtung es geht, muss man erstmal sehen, was da auch kommt.
Ja, um das auch so ein bisschen einzuordnen, ne? Also je höher man in die Regale greift, desto schwieriger wird es auch, desto größer wird die Konkurrenz und da muss man dann auch erstmal wirklich sich durchsetzen gegen viele, viele andere Mitbewerber. Und wenn man jetzt auf Düsseldorf schaut, auf Rostock, auf Aachen, so die vermeintlichen Kandidaten oder Münster um den Mitaufstieg, dann sind die auch teilweise noch nicht weiter. Klar, Münster und Düsseldorf müssen einen riesen Umbau machen nach dem Abstieg. Rostock verstärkt sich gefühlt nur punktuell, hat aber auch noch 3-4 wichtige Positionen, die offen sind. Duisburg hat bisher 2 Spieler verpflichtet. Da wird auch noch einiges passieren. Also die sind alle auch noch nicht viel weiter. Und so viel zum Thema dann mit der Ungeduld. Kommt jetzt langsam alles erst in Fahrt, es fühlt sich halt so lange an. Gefühlt ist die Relegation in der Ewigkeit her und man will jetzt diese Vorfreude spüren und möchte wissen, wie geht's denn jetzt in der neuen Saison weiter, und dass der eine oder andere da schnell ungeduldig wird, ist ja auch normal, aber wenn man jetzt so das Gesamtkonstrukt sieht, dann ist RWE schon einigermaßen in der Zeit, zumal der Umbruch größer ist als eigentlich geplant.
Ja, und Thema Namen, also wann haben Namen zuletzt funktioniert an der Hafenstraße? Also die richtig guten Transfers waren ja die, mit denen jetzt keiner gerechnet hatte, ne? Also in der Vergangenheit. Kaito Mitsuta, Francis Beberi, das war ja nicht vielen Leuten ein Begriff, ne?
Vielleicht Jasula kann man ausklammern.
Der hat funktioniert natürlich, letzte Saison Mause, Obus, Bazzoli, Schmidt in der Winterpause. Also die Namen, die vermeintlichen, die haben dann eben nicht funktioniert. Also muss man schauen.
Ja, es wird noch viel passieren. Wir müssen aber noch über einen Transfer sprechen auf Abgangsseite, der, ich würde sagen, das somit die Meldung irgendwie der Woche war.
Gab es da noch was?
Da gab es wohl noch was. Christian, du hast schon gesagt, der MSV hat 2 Spieler verpflichtet. Einer davon ist Ramin Safi. Wie denkt ihr über diesen Wechsel? Lässt ja dann doch immer aufhorchen, wenn Spieler so einen Wechsel machen.
Ja, aus journalistischer Sicht super, ne? Also
als ich das gesehen habe, ich konnte es echt nicht glauben irgendwie, aber nehmt ihr das wahr? Was denkt ihr drüber?
Also es gab den einen oder anderen Kommentar mehr unter den Artikeln, als das üblicherweise der Fall ist. In alle Richtungen. Duisburger feierten den Transfer, Duisburger fanden den nicht so gut, Essener.
Ja, war alles irgendwie dabei, ne?
Essener dachten sich, was denn da auf einmal los? Verräter fiel das Wort, dann trojanisches Pferd. Also es war alles dabei, wirklich von A bis Z. Und der Grundsatz war ja eigentlich, dass Ramin Safi und RWE sich vorstellen konnten, die Zusammenarbeit zu verlängern. Am Ende kamen sie nicht zusammen, weil halt Frage des Geldes, wie immer. Und dann ging es ganz schnell in die andere Richtung. Das Komische war einfach dann nur die Vollführung des Transfers. Ne? Das, in Essen gab es gar keine Meldung. Der Spieler hat einen Satz bei Instagram gepostet. MSV hat es nicht mal geschafft, Rot-Weiß Essen in der Pressemitteilung zu nennen. Also da hat man schon gesehen, wie krass sich durch verschiedenste Aktionen innerhalb der Saison da die Rivalität aufgestaut hat. Und fühlte sich so ein bisschen an wie Kindergarten manchmal. Mhm. Und da fehlte eine gewisse Souveränität auf beiden Seiten. Die hätte ich mir da gewünscht, denn am Ende wird es ja dann auch noch, wir haben auch oft Safi kritisiert für seine Leistung und so weiter, aber trotzdem wird dann vieles auch vielleicht auf den Schultern des Spielers ausgetragen, wo er nichts für kann, dass am Ende Verhandlungen mal scheitern und er dann wechselt, das natürlich dann zum Rivalen ist das eine.
Ja gut, ich glaube, dass da jetzt Kommentare kommen, damit muss auch Ramin Safi rechnen, wer so
völlig klar
macht. Ne?
Das, ja, also man muss das so ein bisschen von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wie ich so gehört habe aus dem Umfeld des Spielers, war dieser Wechsel nach Duisburg auch eine Art Trotzreaktion. Ramin Safi hat mitbekommen, wie
das war
über
mein
ihn,
erster Gedanke, als ich das gelesen habe.
Genau, es war eine Trotzreaktion. Er hat mitbekommen, wie man über ihn gedacht hat, und er hat mehr oder weniger den Fans den Stinkefinger gezeigt durch den Wechsel zum MSV Duisburg. Er fühlte sich ungerecht behandelt. Ich finde, er hat einen Punkt. Also ich finde, Ramin Safi ist teilweise zu scharf kritisiert worden. Wir dürfen nicht vergessen, es war bei Ramin Safi nie eine Frage des Einsatzes. Und das darf eigentlich an der Hafenstraße nicht passieren, dass Spieler, die alles geben, so runtergeputzt werden und niedergemacht werden.
Aber das hat auch, glaube ich, keiner groß gesagt, oder? Also ich glaube nicht, dass ihm irgendeiner den Einsatz vorgeworfen hat, Einsatz.
Ja, aber trotzdem ist mir das ein bisschen zu viel gewesen. Weil wir dürfen nicht vergessen, Ramin Safi hat eine gute Rückrunde in 24/25 gespielt. Er hat das Pokalfinale entschieden gegen MSV Duisburg. Also ist es nicht so, als hätte er ja nicht wichtige Tore erzielt. Natürlich hat er keine gute Saison gespielt. So, der hat halt die Riesendinger verbaselt. Ich glaube, so diese vergebenen Chancen gegen Dortmund haben ihm so ein bisschen einen Knacks gegeben. Das hat man dann gemerkt. Der ist dann mit dem Druck nicht zurechtgekommen. Immer wenn er, glaube ich, aufs Tor gelaufen ist, hat er schon Schweißausbrüche bekommen. Es hat dann irgendwann bei ihm nicht mehr gereicht. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, wo der Spieler herkam. Der kam aus der Landesliga, der hat sich nach oben gearbeitet. Irgendwann ist für den halt mal Schluss. So, er ist einfach nicht gut genug für Spitze, dritte Liga, für zweite Liga, auch wenn er eben so schnell ist. So, und das hat man gesehen, der Spieler ist an Grenzen gestoßen. Aber ich finde, er ist teilweise ein bisschen zu scharf kritisiert worden. Ähnlich wie bei Easy Young. Man schießt sich ja immer so auf Spieler ein, die auffallen, die Chancen vergeben. Ich finde, da hätte man sich auch noch andere rauspicken können. Das, wie gesagt, nur um das mal so zu erklären. Natürlich hat der Spieler das mitbekommen und dieser Wechselwahn in Trotzreaktion ist natürlich charakterlich eher schwach, aber dann auch nach Duisburg zu gehen. Also das darfst du nicht machen, du kannst ja nicht nach Duisburg gehen. Ich finde, ich hätte mir so einen Ramin Safi bei Viktoria Köln, bei Ferl gewünscht, der kommt mit Druck nicht zurecht.
Ja, aber
so. Der hat bei so einem großen Verein hat der nicht zu suchen. Der hat in der zweiten Liga nicht zu suchen, der hat bei so einem großen Verein nicht zu suchen. So, und das war eben so die Reaktion darauf.
Also, ich hoffe inständig, dass er nicht so schlecht beraten ist, dass er aus einer Trotzreaktion heraus seinen neuen Verein wählt. Weil klar kann man sagen, vielleicht wäre er bei Ferl oder Viktoria Köln, wo er vielleicht nicht so im Mittelpunkt steht, besser aufgehoben. Aber es ist am Ende Effekt ja auch eine Frage des Geldes.
Ja, aber steht er ja voll im Mittelpunkt.
Ja, aber er wird bei RWE was gefordert haben, was er nicht bekommt. Jetzt kriegt er bei Duisburg Summe X, wo er mit zufrieden ist. Die wird er ja zum Beispiel bei Viktoria Köln oder Ferl niemals kriegen. Also es wird ja schon auch eine abgewogene Entscheidung sein. Natürlich kann man sagen, man geht in dieser Situation nicht von RWE zum MSV. Aber das darf ja eigentlich so ein Spieler nicht tangieren. Wenn er da dieses Angebot hat, womit er in dem Moment zufrieden ist, er wird doch nicht wie aus einer Trotzreaktion sagen, so, ich zeige jetzt hier den RWE-Fans den Stinkefinger und wechsel nach Duisburg, wo ich mich dann für 2 Jahre binde und nehm alles in Kauf, was das eventuell negativ mit sich bringt, nur um irgendeinem da eins auszuwischen. Also ich hoffe nicht, dass auch nur im Ansatz
nicht nur, natürlich muss da erstmal auch ein vernünftiges Angebot kommen, aber das wird sicherlich auch das hat eine Rolle gespielt, das weiß ich halt einfach so, ne, in den Gedankengängen des Spielers.
Natürlich sind Emotionen vielleicht dabei, weil man gerne in Essen bleiben würde und sich dann vielleicht nicht so gerecht behandelt fühlt und sagt, die Fans hauen drauf, jetzt kriege ich hier auch keine Wertschätzung, ich habe auch so viel gemacht in den Jahren, aber
okay, es ist auf jeden Fall ein hoch emotionaler Wechsel,
voll, ja.
Aber wir können ja mal versuchen, das Ganze sportlich zu bewerten. Also findet ihr es erstmal auch richtig, sich
auch
ziehen zu lassen?
Erstmal sieht man ja,
man hätte alles dafür tun müssen, Ramin Safi an der
Seite. Nein, das ist genau so eine Geschichte. Man merkt ja, wie die Fans drauf waren.
Ja.
Dass sie im Endeffekt, ich glaube nicht, dass sie dem Einsatz absprechen, aber dass sie das so sehen wie du. Es reicht dann irgendwo nicht mehr. Es waren ja auch irgendwie Gespräche, boah, Zweitligisten sind dran. Braunschweig hat ja angeblich im Winter 300.000 geboten, wo man jetzt wahrscheinlich noch sauer ist, dass man sie nicht genommen hat. Aber trotz allem, die Zweitliga-Angebote waren ja anscheinend jetzt nicht mehr da. Deshalb ist er jetzt
Nein, dafür hat er auch keine gute Saison gespielt.
Genau.
Ich meine, er hat 3 Tore gemacht in 37 Einsätzen. Das reicht dann einfach auch nicht, ne? Und ja, du hast es im Winter angesprochen, also das lag wohl etwas unter 300.000 Euro, was ich gehört habe, das Angebot. Man wäre wohl bereit gewesen, so bis zu 400.000 Euro zu bezahlen. Das Angebot war trotzdem etwas niedriger von Braunschweig. Trotzdem, klar, eine Rückbetrachtung hätte man es vielleicht machen können. Andererseits hatte man auch keinen Ersatz gehabt. Ne? Man hat jetzt nicht dieses Profil da, es war kurz vor Ende des Transferfensters. Ein bisschen unglücklich. Aber ja gut, sportlich, natürlich wird er jetzt nicht großartig fehlen. Ne? Also ich weiß, Uwe Kostian stand auf ihn, auf dieses Tempo. Und das war ja auch nicht schlecht. Man hat ja immer irgendwie gehofft, dass da was passiert und dass der Knoten bei ihm platzt. Aber wie gesagt, ich glaube, er ist an Grenzen gestoßen. Er ist jetzt auch keine 19 mehr, er ist 26. Und deswegen, mal gucken. Also eine Luftveränderung, hatte ich ja schon mal gesagt, könnte ihm gut tun.
Sicherheit. Und der MSV ist jetzt auch bekannt dafür, dass er sehr auf Umschaltspiel steht. Sprich, dass man nicht so die Ballbesitzmannschaft ist, sondern eher kompakt steht und kontert, wo er vom Grundsatz her sehr gut reinpasst. Wobei du natürlich mit Kota, Susek, Simala, er hat ordentlich Konkurrenz auf den Flügeln. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er da zu Beginn auch vielleicht, Krüger hat auch zuletzt da auf den offensiven Außen gespielt, aus einer Joker-Rolle erstmal kommt und die Breite verstärken soll und nicht zwingend als komplett erste Wahl gedacht ist, aber Duisburg hat nicht mal angefangen im Training, also das wird sich dann auch erstmal zeigen. Aber die Konkurrenz ist auf jeden Fall groß.
Ja, es ist auf jeden Fall Druck, der auf seinen Schultern lastet. Deswegen hätte ich es an seiner Stelle nicht gemacht, weil wenn es nicht funktioniert, er bekommt die Chance und versemmelt dann ist er der Chancentod aus Essen, das trojanische Pferd oder wie man es auch dann genannt hat, ne, in den sozialen Netzwerken. Also ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, aber muss man mal sehen.
Ich bin gespannt auch.
Ob er trifft gegen Rot-Weiß, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit treffen. Also wahrscheinlich macht er 3 Tore nächste Saison, 2 davon gegen RWE. Mal gucken. Also.
Aber man hat auch irgendwie das Gefühl, jetzt war so viel los, auch in der Saison zwischen RWE und MSV, das hat jetzt auch alles so ein dramatisches Finale gehabt.
Und es fing an mit seinem Tor im Hinspiel. Er wusste damals noch nicht, dass damit vielleicht sich so ein Kreis dann irgendwann schließt. Aber er hat ja da nach dem Fehler von Brauner das 1-1 im Hinspiel in Duisburg gemacht. Und jetzt schloss sich die ganze Brisanz.
Ja, da war so viel los, jetzt noch der Wechsel. Also will ja sich ja gar nicht vorstellen, was da dann los ist, wenn man irgendwann gegeneinander spielt. Auch wenn wir natürlich, also man sich ja freut, dass es dieses Spiel weiterhin gibt.
Und diesmal gibt es keine Klausel, wie bei anderen Spielern in der Vergangenheit. Er wird auf jeden Fall auflaufen.
Wird einen heißen Empfang in Essen bekommen.
Ja, könnte spannend werden.
Ja, bis dahin ist natürlich noch ein bisschen hin, auch bis zum Saisonstart ist noch ein bisschen hin. Wir sind trotzdem wieder zurück in den nächsten Wochen. Ja, geht's dann vermutlich, Christian hat's gesagt, Transfers, Transfers, Transfers. Ihr bleibt dann natürlich dran, wir updaten euch dann hier, wenn sich was tut, und es wird sich noch einiges tun. Steht noch viel an, Trainingslager, Testspiele, all das. Wir sind wieder am Start, wir hoffen, ihr habt Bock mit uns auf die neue Saison. Wir haben auf jeden Fall Bock und
definitiv
freuen uns, zurück zu sein. Bis zum nächsten Mal. Danke euch beiden. Ciao, ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.